Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Man kann da ja keine Platzkarten verteilen, so mit Namen drauf. Nee, Leute. So läuft das nicht im Deutschen Bundestag. Das ist nicht wie bei einer Hochzeit oder bei einem Kindergeburtstag. Das hat alles eine Ordnung und das folgt einem System. Also welche Fraktion rechts, links oder in der Mitte Platz nehmen darf. Die Sitzordnung für den neuen Bundestag steht jetzt fest und die FDP darf nicht in der Mitte sitzen, obwohl sie das ja gerne gewollt hätte. Wir würden gerne mal wissen, wie kommt so eine Sitzordnung eigentlich zustande, und genau das klären wir auf in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Jetzt gucke ich nochmal nach. Mein linker Platz ist frei. Das ist richtig, mein rechter aber nicht.
Nein.
Da ist nämlich der Johannes Döwelt.
Hallo.
Hallo, auch heute Abend der Mann an meiner Seite. Und ich nehme an, es geht dir auch heute gut?
Mir geht's hervorragend. Dir auch wieder ein bisschen besser, ne? Du warst ja erkältet, jetzt
ja.
Bist du wieder gesund.
Guck mal, ich klinge, also der kleine Elefant aus dem Radio verabschiedet sich so langsam.
Das freut mich.
Ich nehme wieder meine normale Gestalt an. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Sitzordnung sind ja eine schwierige Sache, ne? Das fängt schon in der Grundschule an und das zieht sich dann weiter bis zu Hochzeitsfeiern. Da will dann die Erna nicht neben dem Willi sitzen und der Paul am liebsten neben der Susi, aber die mag die Trudi nicht. Und schon ist das Dilemma da. Im Bundestag, da gab es auch Stress wegen der Sitzordnung. Die FDP wollte ja nicht neben der AfD sitzen. Und das muss sie jetzt aber. Dennoch, Bundestagspräsident Norbert Lammer hat dabei das letzte Wort und der hat das jetzt so entschieden. Die erste konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestages am 24. Oktober kann also kommen. Wer hat das denn eigentlich festgelegt? Welche Partei im Bundestag wo sitzt? Das interessiert uns und ich frage nach bei Marcel Solar, der ist Politikwissenschaftler. Marcel, Norbert Lammer hat das ja jetzt entschieden, dass die FDP rechts sitzen muss neben der AfD. Warum denn eigentlich?
Ja, er hat verwiesen auf die Bundesversammlung, die jetzt im Februar war, wo Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsident gewählt worden ist. Und letztlich, er hat eben das letzte Wort, das ist ja schon gesagt worden, es ist seine Aufgabe, die konstituierende Sitzung vorzubereiten. Normalerweise kriegt man da auch ein Einvernehmen hin, wer wo sitzt. Das ist jetzt schwerer mit den Mehrparteien. Und dann hat er einfach den letzten Drücker und es ist eigentlich auch die Lösung, die da am ehesten auf dem Tisch lag.
Also die FDP muss jetzt erstmal neben die AfD. Sie hätte ja eher gerne in der Mitte gesessen. Kann das denn jetzt nochmal geändert werden, diese Sitzordnung, oder bleibt das jetzt dabei?
Das könnte geändert werden, denn dieses ganze Vorverfahren ist kein wirkliches Recht. Das ist so eine Art Gewohnheitsrecht, dass das so läuft. Die Tatsache aber, dass ein Bundestag seinen nachfolgenden Bundestag nicht binden darf durch irgendwelche Entscheidungen, das ist das sogenannte Diskontinuitätsprinzip und das ist fix. Das heißt, der Bundestag kann nochmal das ganze Ding aufrollen und dann entscheiden, wie er will. Die FDP hat ja schon angekündigt, nochmal diskutieren zu wollen.
Dann lass uns doch mal gucken. Also wenn wir jetzt erstmal von diesem Sitzplan ausgehen zur ersten Sitzung, welche Partei sitzt dann wo, wenn wir jetzt mal am Rednerpult stehen? Welche Parteien liegen dann vor uns?
Ja, wenn man da steht, dann kann man vielleicht links anfangen. Dann hat man die Fraktion der Linke. Daneben dann die Grünen, dann kommen die beiden Großen, die SPD und die Union und dann eben die Parteien, wo es jetzt eigentlich die ganze Zeit drum ging, die FDP und ganz rechts, das ist dann vor der Regierungsbank, die AfD-Fraktion.
Hat denn diese Sitzposition eigentlich irgendwas mit dem Verlauf der Reden im Bundestag zu tun oder wirkt die sich jetzt gar nicht aus so auf das politische Geschehen im Bundestag?
Also das hat für das Ablaufen von Sitzungen im Bundestag überhaupt keine Bedeutung, wer jetzt wo sitzt. Das hat allenfalls was Symbolisches. Da kann man dann vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum die FDP jetzt darauf geschielt hat. Das eine ist, dass sie eben nicht neben den, in Anführungszeichen, Schmuddelkindern der AfD sitzen wollen. Das andere ist aber auch, dass man vielleicht von Seiten der FDP klar sagen will, wir sind eine Partei der Mitte, wir können auch in alle Richtungen, sei es bürgerlich, als auch vielleicht mal in der Ampel, und da einfach nochmal so ein Statement setzen. Ansonsten bringt das aber überhaupt keinen Unterschied, wer wo sitzt.
Wie ist es denn überhaupt zu dieser Sitzordnung im Bundestag gekommen? Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken auf die Geschichte.
Also da muss man sogar eigentlich noch weiter zurückgucken, nämlich nach Frankreich. Im 19. Jahrhundert, da hat sich diese Tradition entwickelt, dass rechts neben dem Monarchen auf den Ehrenplätzen quasi die Vertreter des Klerus und des Adels saßen und links die Vertreter des dritten Standes. Und so hat sich eigentlich dieses Links-Rechts-Schema, was wir auch kennen, in ja nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa entwickelt. Und das hat sich dann eben auch immer in den Parlamenten, sei es jetzt in Weimar oder im Deutschen Bundestag, so niedergeschlagen, dass links eben die linken Parteien, das heißt eher die progressiven Parteien sitzen und rechts die konservativen.
Marcel, vielen Dank für diese Infos. Marcel Solar, der ist Politikwissenschaftler und er hat uns ein paar Hintergründe geliefert über die neue Sitzordnung im Bundestag.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist als Riesenerfolg gewertet worden vor 2 Jahren. Das Atomabkommen mit dem Iran zwischen den 5 UN-Vetomächten Deutschland und der EU. Beide Seiten haben sich dafür aufeinander zubewegt. Der Iran arbeitet transparent in Sachen Atomenergie und lässt sich kontrollieren. Und auf der anderen Seite sind Wirtschaftssanktionen gegen Iran gelockert worden. So weit, so gut. Nur Donald Trump, der ist nicht mehr einverstanden mit diesem Abkommen, weil es zum Beispiel nicht den Bau eines Raketensystems beinhaltet, an dem der Iran zurzeit arbeitet. Jetzt gerade hat Trump erklärt, dass er sich zwar nicht zurückziehen will aus diesem Abkommen, aber er hat angedroht, Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Was wäre denn jetzt, wenn sich die Situation zuspitzen sollte? Was würde das bedeuten für den Iran? Ich habe darüber gesprochen mit Adnan Tabatabai. Er ist Deutsch-Iraner und Politikwissenschaftler. Wäre das jetzt tragisch, wenn die USA aus diesem Deal vielleicht auch noch aussteigen würde? Wie sieht das der Iran?
Sicherlich wäre das tragisch insofern, als dass jedwedes Vertrauen in Iran für das Unterzeichnen von Abkommen, in denen die USA beteiligt sind, verschwinden würde. Man würde in Teheran sagen, seht her, nach vielen, vielen Jahren, also eigentlich über 3 Dekaden des Misstrauens, haben wir ein Abkommen mit den USA unterzeichnet und seht her, was sie machen, sie stellen es in Frage und das richtet sicherlich international großen Schaden an.
Und wie ist so der Zustand oder die Stimmung in der iranischen Bevölkerung? Wie sehen die das?
Nun, wir haben es mit US-Präsident Trump, wahrscheinlich mit dem US-Präsidenten mit den geringsten Beliebtheitswerten in Iran zu tun. Das war unter Obama natürlich ganz anders. Insofern ist das Bild, das Trump gerade von den USA in Iran zeichnet, ein sehr negatives, sodass die Schuldfrage, warum denn das Atomabkommen jetzt auf wackeligen Füßen steht, in Teheran ganz eindeutig beantwortet wird und auch in anderen Städten des Landes, dass hier die USA das Problem sind. Das war früher noch ganz anders. Da hat man die eigene Regierung noch in der Kritik gesehen bei vielen solchen Fragen.
Dann lassen wir uns mal weggehen von den USA und lassen Sie uns noch mal gucken auf die Beziehungen zu Europa und Deutschland. Wie wichtig sind vor allen Dingen die wirtschaftlichen Beziehungen des Iran zu uns und eben dann auch zu Europa?
Das ist für Iran ganz essentiell. Es gibt viele Stimmen, viele Beobachter der iranischen Position des Atomabkommens, die sagen, dass die Grundhaltung Irans eigentlich die war, durch dieses Abkommen vor allen Dingen die Beziehungen zu Europa zu intensivieren. Europa wird als Nachbarregion gesehen, als eigentlich der Teil des Westens, mit dem man Beziehungen haben will. Insofern spielt das eine große Rolle, wie sich die Europäer bis hierhin schon gegenüber den USA verhalten haben in der Frage des Atomabkommens. Und es wird genauso entscheidend sein, wie das weitergeht.
Dieses Abkommen gibt es ja jetzt ungefähr so ungefähr seit 1,5 Jahren. Hat sich das Leben eigentlich der Menschen im Iran dadurch geändert?
Für die allgemeine Lebenssituation sicherlich noch nicht. Es gibt vielversprechende Trends, aber die Kaufkraft des Einzelnen hat sich nicht verbessert. Die Arbeitsmarktsituation hat sich auch noch nicht verbessert. Für viele ist es bereits ein Fortschritt, dass sich das nicht verschlechtert hat, weil es eigentlich bergab ging die Jahre zuvor. Aber es ist leider in der Natur der Sache, dass nach Jahren der Isolation und der Aufnahme von Wirtschaftsbeziehungen die Zeit, bis sich diese wirklich für eine effektive Verbesserung der Lebensverhältnisse auswirkt. Diese Zeit ist sehr lang und da braucht die iranische Bevölkerung viel Geduld, dass sie das wirklich auch in ihrem eigenen Portemonnaie zu spüren bekommt. Insofern würde ich sagen, es geht nur sehr schleppend voran.
Sie haben jetzt eben gesagt, dass Europa ein wichtiger Partner ist für Iran. Das bringt mich zu der Frage, was sich eigentlich die jungen Menschen im Iran wünschen. Also wenn schon diese Beziehung doch eigentlich als wichtig erachtet wird, gibt es vielleicht bei den jüngeren Menschen auch den Wunsch, nach Europa zu gehen, zu kommen, zu arbeiten?
Sicher. Ich denke, die jungen Menschen in Iran wünschen sich genau dasselbe wie junge Menschen überall anders auf der Welt. Selbstverwirklichung, in verschiedener Form, sei es durch Hobbys, sei es durch einen Job, sei es durch Kunst in etwa. Und wenn das in Iran nicht möglich ist, möchte man natürlich gerne woanders hin. Es gibt viele Iraner, die zu Studienzwecken nach Europa kommen wollen. Es gibt viele, die jetzt sagen, die Aussicht auf einen guten Job ist in Iran schlecht. Gleichzeitig sieht man aber auch diejenigen, die, sofern sie Jobmöglichkeiten in Iran finden, auch dort bleiben wollen. Insofern ist die Affinität zu Europa sicherlich groß. Und wenn sich die Wirtschaftslage im Land nicht wesentlich verbessert, werden natürlich auch mehr den Wunsch haben, nach Europa zu kommen.
Die USA werden nicht aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen, drohen aber mit Sanktionen. Das hat Donald Trump gerade bekannt gegeben. Einschätzung dazu von Adnan Tabatabai, der ist Politikwissenschaftler.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Was tut man als Bürgermeister nicht alles, um sich Zehntausende Arbeitsplätze in die Stadt zu holen? Naja, man kauft zum Beispiel 1000 Artikel bei Amazon und schreibt super gute Bewertungen. Genau das hat ein Bürgermeister gemacht, und zwar von Kansas City. Johannes Döbbelt, unser Reporter. Was wollte der Mann genau damit machen?
Also der heißt Sly James, und der will sich offensichtlich bei Amazon einschleimen, weil er nämlich gern möchte, dass Amazon sein neues Hauptquartier eben in seiner Stadt, also in Kansas City, baut. Amazon ist nämlich gerade tatsächlich auf der Suche nach einem neuen Standort für seine neue Zentrale, denn da in Seattle, wo die bislang sind, da wird es langsam ein bisschen zu eng. Die wollen also 50.000 Mitarbeiter an einem neuen Standort unterbringen. Und die Arbeitsplätze, die hätten natürlich viele Bürgermeister gern für ihre Stadt.
Wäre ja an sich auch nicht schlecht. Was hat denn jetzt der Sly James, also der Bürgermeister, zum Beispiel bestellt bei Amazon, um eben dann quasi für seine Stadt zu werben, um die zu überzeugen?
Ja, sehr viele unterschiedliche Sachen, wie du dir vorstellen kannst bei 1000 Artikeln. Zum Beispiel eine Hotdog-Verkleidung für Kinder, ein Traumfänger, eine Packung Cornflakes, Babyöl, eine French Press, Kaffeemaschine oder, auch fand ich auch schön, eine 5000er Packung Tackernadeln für $4.33.
Was man also braucht.
Was man alles so braucht, ne? Und ja, dann hat er eben noch zu jedem einzelnen Artikel so eine überschwängliche 5-Sterne-Bewertung geschrieben. Immer 5 Sterne, immer total super. Zum Beispiel zu den Tackernadeln hat er geschrieben: Jede einzelne Nadel bietet eine einfache und verlässliche Sortierung. Oder, fand ich auch schön, zu so einer Risotto-Rezeptsammlung, die er gekauft hat. Da schreibt er, die habe ihm eine Menge toller Momente beschert.
Und wer hat das ganze Zeug bezahlt?
Wer genau, ist unklar, aber es sollen alles private Gelder sein. Also jetzt nicht aus der Stadtkasse, sagt Sly James im US-Fernsehen.
They were raised through private funds. Oh, nee. And we consulted with the charities. What do you need? Okay. And we ordered those products. And we're going to give those things to the charities so that they can use them.
Also er sagt, ein Großteil der Produkte will er für wohltätige Zwecke spenden, bringt ihm dann bei Amazon vielleicht auch noch so ein paar Bonuspunkte ein. Könnte ja sein.
Das klingt nett, aber du hast es ja eben auch schon gesagt, das klingt auch tierisch so nach Rumschleimerei.
Ja, man muss aber sagen, die anderen machen das auch. Die Konkurrenz schläft nicht. Also andere Städte in den USA hätten natürlich auch gern diese ganzen Arbeitsplätze in ihrer Stadt, und die tun auch was dafür. Viele haben zum Beispiel Werbefilme gedreht, die sich eben dann an den Online-Händler richten. Oder die Stadt Tucson in Arizona, die hat zum Beispiel einen riesigen Kaktus in die Amazon-Zentrale nach Seattle geschickt.
Das hat auch eine gewisse Art von Absurdität, finde ich, oder?
Absolut. Ich bin mal gespannt, wie sich dann der Online-Händler da am Ende entscheidet.
Zum Schluss mal irgendwie für gar keinen von denen, sondern für irgendein
Kaff vielleicht, was einfach anderes. Nur an der Autobahn liegt.
Ach, guck mal, der Bürgermeister von Kansas City will die neue Amazon-Zentrale am liebsten in seine Stadt holen, und er hat dafür 1000 Produkte bestellt bei Amazon und für jedes einzelne eine 5-Sterne-Rezension geschrieben.
Wie viel Arbeit das auch sein muss, ne?
Die ganze Freizeit musst du dafür opfern.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben Torlinientechnik und den Videobeweis. Warum setzen wir nicht die Technik ein, dass jeder rassistische Schreier identifiziert, rausgeschmissen wird und nie wieder zurück ins Stadion darf? Das hat Kevin Prinz-Boateng von der Eintracht Frankfurt jetzt gesagt in einem Interview mit dem Fokus. Und er weiß, wovon er spricht. Als er noch für den AC Mailand gespielt hat, da hat er regelmäßig rassistische Sprüche abbekommen aus dem Publikum. Und ihr kennt das ja vielleicht selber aus dem Stadion, ne? Es gibt immer ein paar Hirnis, die da rassistisch unterwegs sind. Warum also den Videobeweis nicht für diese Art von verbalen Fouls einsetzen? Das ist gar keine schlechte Idee, oder? Ich habe mal nachgefragt bei Robert Klaus, der ist Fanforscher bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogener sozialer Arbeit. Und ich wollte von ihm wissen, was er eigentlich von der Idee hält von Kevin Prince Boateng.
Also grundsätzlich begrüße ich den Vorschlag von Kevin Prince Boateng, weil das erstmal Öffentlichkeit schafft für ein Thema, was viel zu selten behandelt wird. Es gibt auch viel zu wenig Fußballer, die sich zu solchen Themen äußern. Und Kevin Prince Boateng hat sich zum Thema Rassismus sehr, sehr kritisch geäußert, schon zu seinen Mailänder Zeiten, das heißt vor vielen Jahren. Und das ist grundsätzlich zu begrüßen. Ob so ein Vorschlag umsetzbar ist, ist eine zweite Frage. Es gibt viele Fälle, auch in Deutschland schon, wo Menschen zum Beispiel Hitlergrüße in einem Stadion gezeigt haben. Die wurden dann per Kameratechnik identifiziert, über ihre Karte teilweise identifiziert und dann ein Stadionverbot gekriegt. Ob das kombinierbar ist mit audiellen, also mit hörbaren Instrumenten, müssen ja Sicherheitstechnologien beweisen. Gleichzeitig ist davon natürlich auch trotz eines solchen Vorschlages nicht vergessen, dass Präventionsarbeit total wichtig ist und dass es vor allem auch darum geht, Fanszenen zu stärken, die sich gegen Rassismus engagieren und die bei einem rassistischen Fangesang auch einfach selber aus einer eigenen Motivation heraus einschreiten und solche Dinge unterbinden.
Dann lass uns doch noch mal gucken auf die Situation in Deutschland. Also wie groß ist das Problem bei uns mit Rassismus im Stadion bzw. im Fußball?
Also verlässliche Zahlen dazu gibt es leider nicht. Deswegen müssen wir uns anders nähern und wir können halt sagen, dass der deutsche Fußball tatsächlich eine positive Entwicklung grundsätzlich genommen hat. Noch in den 90er Jahren waren sogenannte Affenlaute gegen schwarze Spieler, Asylantenrufe oder auch Reichskriegsflaggen in vielen deutschen Stadien tatsächlich gang und gäbe. Das sind Dinge, die wir in den meisten deutschen Stadien nicht mehr hören und das hat viele Ursachen. Das hat zum einen die Ursache, dass sich Fans selber dem Thema angenommen haben. Das Bündnis aktiver Fußballfans ist ein Beispiel für ein bundesweites Fannetzwerk, was ganz engagiert zu diesen Themen gearbeitet hat. Viele Ultragruppen haben sich gegen Rassismus engagiert. Auch der DFB hat viele Maßnahmen entworfen, von Fachtagen über öffentlichkeitswirksame Videoclips, sodass das Thema sehr beherzt angegangen worden ist. Gleichwohl ist Rassismus nicht weg. Wir sehen nicht, welche Einstellungen 80.000 Fans in einem Stadion haben. Wir sehen aber, dass rassistische Symbole in deutschen Stadien weitaus weniger zu sehen sind als früher und tatsächlich auch im internationalen Vergleich sehr selten zu sehen sind. In Italien oder auch Polen sind solche Sachen noch viel gängiger als in Deutschland. Und wenn mir ein Verweis noch erlaubt sei, rassistische Äußerungen im Stadion sind zum Glück weniger geworden in den letzten 20 Jahren. Wenn wir über homosexuellen oder frauenfeindliche Sprüche reden, dann sieht die Lage da leider noch ganz anders aus.
Also da wäre noch Luft nach oben und da müsste man auf jeden Fall nochmal dagegen oder daran arbeiten. Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass die Situation in Italien oder auch in Polen noch anders aussieht. Wie ist die denn da?
Ja, gerade in Polen haben wir eine relativ konservative Fanszene und wir haben vor allem starke Hooligan-Szenen, die durch die Bank weg rechtsextrem sind, die mit Neonazi-Symbolen spielen und auch Choreografien gezeigt haben, die sich zum Beispiel gegen Einwanderung in Europa richten. Solche Choreografien gab es in Deutschland nicht. Und das zeigt, dass da verschiedene Entwicklungen stattgefunden haben.
Aber
bei all dem, was ich gerade sage, will ich aber auch nicht sagen, dass es keinen Rassismus mehr im deutschen Stadion gibt. Es gibt vereinzelte Rufe. Es gibt auch eine ASB, die versucht hat, Jerome Boateng, also den Bruder von Kevin Prince, mal anzugreifen. Es gibt diese Dinge. Wir haben nur zum Glück auch eine gewachsene Zivilgesellschaft im deutschen Fußball, die solche Dinge bearbeitet.
Okay, also wenn wir mal konkret über rassistische Vorfälle sprechen. Mein Eindruck ist, wenn ein schwarzer Spieler für die eigene Mannschaft Tore schießt, dann ist alles okay, dann ist alles prima. Aber wenn dann schwarze Spieler für die gegnerische Mannschaft das Tor machen, dann kommen eben unter Umständen diese rassistischen Sprüche. Kann man sich das irgendwie erklären? Woher kommt das?
Man muss halt leider sagen, dass Fußball, so wie er gestaltet ist, auch eine offene Flanke fürs Thema Diskriminierung hat. Das liegt nämlich einfach daran, dass wir beim Fußball ein klares Wir und ein klares Gegenüber haben. Das heißt, wir haben klare Feindbilder. Es spielen zwei Teams gegeneinander, die sind in verschiedene Blöcke getrennt, spielen auf gegnerische Tore und die tragen auch noch unterschiedliche Farben. Diese ganz klare Struktur des Wir gegen die anderen macht es eben so leicht, auch die Konkurrenz mit Diskriminierung aufzuladen. Wodurch es eben ganz einfach dazu kommt, dass Menschen den Gegner rassistisch beschimpfen und gleichzeitig fähig sind, den schwarzen Spieler im eigenen Team aber gut zu finden. Das widerspricht sich nicht, sondern entspricht im Grunde der Struktur des Fußballs.
Kevin Prinz Boateng fordert den Videobeweis bei rassistischen Sprüchen im Stadion. Robert Klaus ist Fanforscher und er findet die Idee generell gut, hat aber eben auch nochmal erklärt, dass sich immerhin in den letzten Jahren schon einiges getan hat gegen Rassismus im Fußball.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sie heißt Kim, sie ist 9 Jahre alt, sie wohnt in Schleswig-Holstein und sie hat sich mit einer militanten Tierrechtsbewegung angelegt. Zumindest indirekt, muss man sagen. Und die Geschichte geht so: Kim, 9 Jahre alt, wollte Anfang der Woche ihre beiden Kaninchen füttern und dann sieht sie, der Käfig ist leer. Stattdessen waren Bekennerschreiben drin, aus dem eine örtliche Tageszeitung, der Holsteinische Kurier, Folgendes zitiert:
Wir haben euer Kaninchen aus seinem Gefängnis befreit. Ihr seid Tierquäler. Kaninchen sind Rudeltiere und brauchen viel Platz. Es lebt jetzt an einem schöneren Ort.
Unterzeichnet ist das ganze Bekennerschreiben gewesen mit dem Kürzel ALF bzw. ALF. Das steht für die Tierrechtsbewegung Animal Liberation Front. Und ob diese ALF tatsächlich dahinter steckt, ist noch unklar. Aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass die ALF mit ihren Aktionen für Schlagzeilen sorgt. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich diese ganze Organisation bzw. diesen Zusammenschluss nochmal genauer angesehen in der Recherche. Also, was ist das ALF?
Das ist keine richtige Organisation, wo du jetzt Mitglied werden kannst, hat keine feste Hierarchie oder eine Zentrale oder so, sondern ist eine dezentral organisierte Bewegung. Also es gibt verschiedene Gruppen, autonome Zellen könnte man auch sagen, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern weltweit aktiv. Aber es ist eben schwer zu sagen jetzt, welche Straftat oder welche Aktion genau vom ALF kommt oder nicht, weil eben die keine festen Mitglieder haben oder keinen Vorstand, der jetzt sagen könnte, ja, das waren wir.
Was wollen die denn? Was wollen die erreichen? Was ist das Ziel?
Die sagen, alle Tiere haben das Recht auf ein Leben in Freiheit und deswegen sollte man auch jede Form von Ausbeutung von Tieren stoppen. Also Tiere sollen überall da befreit werden, wo Menschen sie laut den Aktivisten quälen, zum Beispiel aus Laboren, aus der Massentierhaltung, aus Pelzfarmen und vielleicht dann eben auch Haustiere, die in einem Käfig sind.
Wie versucht die Animal Liberation Front das denn durchzusetzen? Also sind dann da auch offenbar ein paar illegale Methoden dabei?
Ja, sind viele illegale Methoden dabei. Also für Deutschland hat das Bundeskriminalamt zwischen 2004 und 2014 mehr als 2000 Straftaten gezählt von militanten Tierrechtlern. Ist jetzt unklar, wie viele Täter davon genau zur ALF gehören oder sich dazu bekennen, aber da dürften schon einige dabei sein.
Und was sind das für Straftaten?
Einmal die Tiere direkt zu befreien, also dann wird zum Beispiel eingebrochen in so eine Pelzfarm und die Tiere, die Nerze, werden dann befreit, mitgenommen. Aber auch oft geht es einfach nur darum, wirtschaftlichen Schaden denjenigen zuzufügen, die angeblich Tiere quälen. Da geht es dann um Sachbeschädigungen, das macht den größten Teil der Straftaten aus. Aber auch sowas wie Brandanschläge auf Hallen, auf LKW, auf Autos, auf ganze Wurstfabriken gab es auch. Teilweise richtet sich das auch gegen Jäger, also da werden dann im Wald irgendwo oder auf dem Feld Hochsitze beschädigt, teilweise in die Luft gesprengt. Und der MDR, der hat mal einen der ALF-Aktivisten für einen Fernsehbeitrag anonym interviewt. Die Stimme ist nachgesprochen.
Anschläge bereiten wir wochenlang vor. Wir observieren das Gelände und achten darauf, ob es zum Beispiel einen Wachschutz gibt. Haben wir das Muster erkannt, schlagen wir zu.
Ja, und laut ALF sollen Tiere und Menschen dabei nicht zu Schaden kommen. Gewalt soll sich also nicht gegen sie richten. Das ist eine ganz wichtige Regel bei denen. Aber zumindest in den USA hat die ALF diese Grenze auch schon überschritten. Das FBI sieht die Tierrechtler da sogar als Terrorgruppe an.
Als Terrorgruppe? Warum? Was wird denen vorgeworfen in den USA?
Ja, die haben zum Beispiel Mitarbeiter einer Uni in Los Angeles angegriffen, die an Tierversuchen beteiligt waren. Also Angriff heißt, die haben Brandanschläge auf die privaten Wohnungen oder Häuser der Mitarbeiter verübt. Also da kann man schon sehen, da richtete sich die Gewalt dann doch klar gegen die Menschen. Die Gruppen in den USA, muss man dazu sagen, gelten aber auch als deutlich militanter als die in Deutschland.
Wie stehen denn andere Tierrechts- oder Tierschutzorganisationen in Deutschland zu dem, was die ALF Michael F. da macht.
Ich habe heute einmal mit Animal Rights Watch gesprochen. Die sagen, wir unterstützen diese militanten Methoden der ALF nicht. Aber wir distanzieren uns auch nicht davon, weil wir die Ansichten der Organisation durchaus oft teilen. Also zum Beispiel, dass viele Tiere eben nicht artgerecht gehalten würden. Peter habe ich auch angefragt. Die waren aber heute nicht zu erreichen für eine Stellungnahme. Und beim Deutschen Tierschutzbund, da habe ich mit Pressesprecherin Sandra Franz gesprochen und die sagt, solche Methoden gehen nicht und bringen auch nichts fürs Tierwohl.
Also es ist natürlich eine kriminelle Methode und deshalb auf jeden Fall abzulehnen. Also das ist kein Vorgehen von einer seriösen Tierschutzorganisation, einem kleinen Mädchen da irgendwie das Kaninchen zu stehlen und dann noch so ein dubioses Kennerschreiben zu hinterlassen. Das ist auch keine Art und Weise, wie man wirklich Verbesserungen schafft.
Sie sagt auch, stattdessen sollte man besser die Leute aufklären, also zum Beispiel darüber, wie man denn Kaninchen richtig halten sollte oder warum die Massentierhaltung nicht gut für Schweine, Hühner oder Kühe sei und so weiter. Kann man ja vieles aufklären.
In Schleswig-Holstein sind zwei Kaninchen spurlos aus einem Käfig verschwunden. Dafür war dann ein Bekennerschreiben der militanten Animal Liberation Front drin. Was diese Tierrechtsbewegung ausmacht, welche Ziele sie verfolgt, das hat euch unser Reporter Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Beim Wort Bildungsstudie setzt ja mittlerweile so ein reflexartiges Gefühl ein, wie aus täglich und aus täglich grüßt das Murmeltier. Ihr kennt das. Also man reibt sich die Augen und hofft, dass es diesmal bitte, bitte anders ist. Und dann stellt man fest, nein, es ist genauso wie immer. Also mieses Ergebnis. Heute war es die IQB-Studie vom Institut für Qualität im Bildungswesen. Die Mathematik- und Deutschkenntnisse von knapp 30.000 Schülern aus der 4. Klasse sind bundesweit getestet worden. Und das Ergebnis, seit der Vorgängerstudie von 2011 sind die Leistungen in Mathematik und in den Deutschteilbereichen Schreiben und Zuhören teils deutlich schlechter geworden. Ja, und jetzt am besten unabhängig werden vom Bildungssystem und die eigene Lernkompetenz verbessern. Wäre doch eigentlich ein ganz guter Ansatz, oder? Wie das funktionieren könnte, unser Reporter Stefan Beuting hat ein paar Tipps für uns.
In der Struktur wird natürlich von Vorteil.
Ist auf jeden Fall schon so, man möchte ja für sein ganzes Leben lernen, aber...
Brauchst Druck.
Ja, also ohne Druck geht bei mir gar nichts. Also ohne Druck kann ich nicht lernen. Das wäre für mich so, bin dann eigentlich von morgens bis abends nur am Lernen.
Lernen. Das ist die Fähigkeit und Grundvoraussetzung, sich den Gegebenheiten des Lebens und der Umwelt anzupassen, klarzukommen und dann selbstbestimmt zu leben. Das klingt nicht nur grundvernünftig, es scheint auch so, als ob Lernen an sich eine tolle Sache wäre. Klingt hier aber eher so wie eine Plage.
Während dem Semester mache ich eigentlich kaum was, aber dann, sobald ich weiß, okay, ein paar Wochen sind die Prüfungen, dann setze ich mich hin und am Anfang ist es schwer reinzukommen, aber das dauert bei mir so ungefähr 1 bis 2 Wochen. Und wenn ich dann drin bin, dann kann ich auch morgens aufstehen und kann dann bis auch 2 Uhr nachts lernen. Ich mache dann auch nur kurze Pausen.
Warten, bis der Druck steigt, bis nichts mehr geht und dann Augen zu und durch.
Ich bin dann eigentlich von morgens bis abends nur am Lernen.
Wenn so eine Einstellung zum Lernen vorherrscht, dann wird es natürlich schwer, aus diesem Keller der Bildungsstudienergebnisse rauszukommen.
Zu sehen, ich werde besser in etwas. Ich kann jetzt plötzlich etwas, was ich nicht konnte vorher. Das ist unheimlich selbstmotivierend, selbst wenn ich die Sache gar nicht so toll finde.
Das ist Elisabeth Stern.
Ja, Lern- und Intelligenzforscherin können Sie mich gern benennen.
Ja, und das ist im Prinzip auch schon die Lösung. Begreifen, dass Lernen zur Conditio Humana gehört, zur Bedingung des Menschseins überhaupt, dass wir damit unsere Persönlichkeit formen und vieles mehr. Lernen, das ist eine super Sache. Ich muss nur ein paar Tipps beherzigen und verstehen, was funktioniert und was nicht. Wie zum Beispiel dieses sogenannte massierte Lernen oder auch Bulimie-Pauken.
Gerade an der Universität geht es ja vorwiegend um verstehendes Lernen. Aber auch wenn ich sozusagen einen Skill, eine Fertigkeit beherrschen will, ist es immer besser, verteilt zu lernen, als massiert zu lernen.
Informationen müssen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis. Das braucht Zeit und Wiederholung. Ist so.
Und ich kenne keine Studie, die jemals gezeigt hätte, dass massiertes Lernen wirksamer ist als verteiltes Lernen.
Und dieses verteilte Lernen, das sollte jetzt eben so gestaltet werden, dass es funktioniert. Technisch.
Also, wenn ich auswendig lerne, dann muss ich mir immer alles auf Karteikarten schreiben.
Ich bin dann eher so der schriftliche Typ, der sich das aufschreiben muss.
Laut aussprechen. Ich mache das meistens vorm Spiegel oder sowas.
In dem Moment, wo ich das Problem erkläre, merke ich natürlich am besten, wo es bei mir selbst noch hakt. Aufnehmen und reproduzieren. Das ist eine gute Idee. Manche nehmen auch noch andere Hilfsmittel dazu.
Also ich habe immer so einen Lernball. Wenn ich den nicht zu Hause habe, dann habe ich irgendwie einen Apfel in der Hand, dann laufe ich durch die Gegend und rezitiere das halt die ganze Zeit und wiederhole das immer und muss das immer dann so, ne, den Ball hochwerfen und so merke ich mir das relativ gut. Und dann schaue ich immer nach, wenn ich was vergessen habe oder so.
Was Spaß macht, soll man machen, aber es gibt keine Belege dafür, dass das besser ist. Häufig ist es eher sogar störend natürlich, weil der Ball auch ein bisschen Aufmerksamkeit abzieht.
Lernen, sagt Elsbeth Stern, habe einen besonderen Effekt. Es sei auch sozial. Wer lernt, kann sich mit anderen über das Gelernte austauschen, kann vielleicht anderen etwas beibringen und von ihnen profitieren. Im Ergebnis und schon im Prozess.
Naja, ich setze mich so lange dahin, bis ich es verstehe. Oder lass es mir von Kumpels erklären, das ist halt auch immer sehr wichtig. Also so
Teamwork.
Ja, also man hat halt immer meistens eine Lerngruppe.
Also manchmal ist es auch ganz sinnvoll, sich mit Kommilitonen irgendwie zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, was könnten denn auch die Fragen sein, die in der Klausur gefragt werden. Und dann kann man sich gegenseitig so Übungen stellen, sowas dann.
Und was auf jeden Fall nie zu kurz kommen darf, Belohnung.
Belohnung? Ja, ich würde schon sagen, also, dass man sich hin und wieder dann so denkt, okay, na, jetzt machst du noch eine Stunde und dann machst du dir was Leckeres zu essen.
Weil am Abend dann Serien, schon auch in den Pausen schaue ich meistens Serien an. Ich nenne das immer kurz verblöden halt. Ja.
Oder, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, lernen, dass im Lernen selber schon die Belohnung steckt.
Jeder Mensch findet es toll, wenn man in etwas besser wird.
Zum Beispiel die Mathe als Beispiel. Ist das Verstehen ist eigentlich schon eine gute Belohnung, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie mehr rafft. Also dann fängt es doch an, irgendwie Bock zu machen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Fotos machen kann ganz schön gefährlich sein, vor allen Dingen dann, wenn man am Rand einer Klippe steht. An den berühmten Seven Sister Klippen, das ist im Südosten von England, ist jetzt eine 23-jährige Frau in die Tiefe gestürzt und tödlich verunglückt, weil sie ein besonderes Foto von sich machen lassen wollte. Johannes Döbbelt, unser Reporter, wie ist denn das passiert?
Schon im Juni passiert, wurde aber jetzt genauer untersucht und die Ergebnisse veröffentlicht. Das war eine südkoreanische Austauschstudentin in England, die sich da offensichtlich die schönen Klippen anschauen wollte. Und sie hat dann einen Fremden vor Ort gebeten, ein Foto von ihr zu machen. Sie ist dann an den Rand der Klippen gegangen und wollte eben dann da fotografiert werden. Und sie wollte so ein Sprungfoto machen, also okay. Wo sie dann auf dem Foto noch im Sprung in der Luft ist. Hat sie auch gemacht, aber als sie wieder auf dem Boden gelandet ist, hat sie dann offenbar den Halt verloren und ist dann in die Tiefe gestürzt.
Steilklippen und Fotos machen, das scheint eine richtig gefährliche Kombination zu sein, denn es gab ja auch schon andere Fälle in der Vergangenheit, wo Leute beim Fotomachen dann eben runtergestürzt sind.
Ja, im April zum Beispiel ist auf Rügen eine 20-jährige Frau von der Klippe gestürzt und gestorben, wollte wahrscheinlich auch ein Foto ganz am Rand machen, trotz Warnschilder, die es da gab. Letztes Jahr im Grand Canyon ist eine 35-jährige auch runtergestürzt, wollte auch ein Foto machen, hat sogar noch das Foto vorher auf Instagram gepostet. Dem Kommentar tolle Aussicht und ist dann kurz nach dem Fotografieren runtergestürzt. In Portugal vor 3 Jahren war ein Paar unterwegs mit den beiden Kindern und die Eltern wollten dann am Rand eines Felsens da ein Selfie machen. Da gibt es ja auch diese Steilküste und die sind dann vor den Augen der Kinder runtergestürzt.
Oh Mann.
Auch die hatten vorher die Sicherheitsabsperrung übertreten. Also man kann einfach nur sagen, auf keinen Fall bis an den Rand gehen. Man weiß halt nie, wie fest auch der Boden ist an solchen steilen Klippen oder wann eben die nächste starke Windböe kommt, gerade an der Küste. Also einfach genug Abstand wahren.
Im Südosten von England ist eine 23-jährige Frau eine Klippe runtergestürzt, als sie sich fotografieren lassen wollte. Eins von vielen Beispielen, bei denen Fotografieren sehr, sehr gefährlich sein kann.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Pizza, Burger und Fritten lassen in New York die Mäuse mutieren. US-Wissenschaftler gehen davon aus, dass das reichhaltige Fastfood-Angebot in amerikanischen Städten über kurz oder lang dazu führen wird, dass neue Mäusearten entstehen. In einer Untersuchung heißt es, schon jetzt gäbe es Unterschiede in der DNA von Land- und Stadtmäusen. Betroffen seien Gene, die für die Verdauung von Fettsäuren und andere Stoffwechselprozesse zuständig seien. Außerdem hätten die Stadtmäuse in New York größere Lebern. Die Forscher haben in mehreren New Yorker Parks knapp 50 Mäuse gefangen und deren Erbgut mit dem von Landmäusen verglichen. Sie glauben, dass es noch einige Mäusegenerationen dauern wird, bis die Unterschiede so groß sind, dass die Stadtmäuse eine neue Art bilden, die sich nicht mehr mit den Landmäusen kreuzen lässt. Um ihre These endgültig zu belegen, müssen aber noch mehr Tiere untersucht werden. Wenn Mütter mit ihren Babys sprechen, dann hört man das sofort. Die Stimme wird höher, sie sprechen langsamer, artikulieren übertrieben und verfallen in eine Art Singsang. Forscher der Princeton University haben diese ganz eigene Babyansprache, oft mutterisch genannt, nun näher untersucht. Sie nahmen Mütter auf, wie sie mit ihren Kindern sprachen. Dabei kam raus, die Frauen ändern sogar die charakteristische Klangfarbe ihrer Stimme. Das Merkmal, das die Stimme einzigartig macht und an dem wir einen Menschen erkennen, ohne ihn zu sehen. Oder in der Sprache eines Musikwissenschaftlers, das Gemisch aus Grundton, Obertönen und Rauschanteilen sowie zeitlichen Variationen und der Lautstärke des Tons. Die Änderung der Klangfarbe war so charakteristisch und ging über verschiedene Sprachen hinweg, dass die Forscher sogar einem Computer beibringen konnten, zwischen Babyansprache und normalem Gespräch mit Erwachsenen zu unterscheiden. Die Forscher vermuten, dass die einzigartige Klangfarbe Babys hilft, von Geburt an zwischen der Stimme der Mutter und der anderer Erwachsener zu unterscheiden. Die Studienautoren glauben auch, dass Väter ihre Stimme ähnlich verändern. 66.000 Lichtjahre. Das ist die weiteste Distanz, die jemals zwischen der Erde und einem anderen Objekt in der Milchstraße gemessen wurde. Gelungen ist die Messung Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Ihre Daten zeigen die Entfernung zwischen unserem Planeten und einem Sternentstehungsgebiet, das ganz am anderen Ende unserer Galaxie liegt. Bekannt ist, dass unser Sonnensystem auf einem von mehreren Spiralarmen der Milchstraße liegt, die alle in einem Zentrum zusammenlaufen. Aber weil wir eben mittendrin stecken, können wir uns die Milchstraße nicht von außen anschauen und wissen also auch nicht wirklich, wie die Galaxie von außen aussieht. Die neue Messung liefert dafür jetzt nützliche Daten. Die Messung soll vor allem helfen, die Dimensionen der Milchstraße besser zu verstehen.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben ja schon Neues seit dem 24. September. Die Österreicher bekommen noch eins, und zwar diesen Sonntag. Da wählt Österreich ein neues Parlament. Und die letzten Wochen vor den Nationalratswahlen waren ja nicht besonders angenehm für alle Beteiligten. Pardon, da gab es den Skandal um die SPÖ, die Sozialdemokraten und den Spitzenkandidaten Christian Kern. Diese Schmutzkampagne gegen den Herausforderer Sebastian Kurz von der ÖVP. Alles auch ausgetragen in diversen TV-Debatten. Gestern gab es davon die letzte mit den Spitzenkandidaten der fünf Parteien. Und es war wohl eine sachliche Diskussion. Das muss man betonen, weil es vorher eben in diesen Fernsehdebatten ganz schön abgegangen ist. Und wir möchten jetzt schon mal eine kleine Wahlkampfbilanz ziehen mit Österreichern und Österreicherinnen, die so zwischen 20 und 30 sind. Und die sehen das so.
Also mir ist da ziemlich intensiv hauptsächlich vorgekommen.
Ich bin der Meinung, dass der Wahlkampf dieses Jahr besonders spannend war.
Es ist ja auch im Vergleich zu den deutschen Wahlen immer wieder gefallen, dass das viel heftiger bei uns mit so Debatten war.
Also es ist mir jetzt sehr inhaltsfrei und chaotisch eigentlich vorgekommen.
Und es gab auch nur ganz wenige sachliche Diskussionen, finde ich.
Deswegen tue ich mir auch sehr schwer mit der Auswahl, wen ich wählen soll.
Bei unserem Schwesterprogramm in Österreich bei FM4 verfolgt Lukas Lottersberger die Wahl, der ist der Redakteur. Lukas, wir haben ja gerade gehört, der Wahlkampf sei chaotisch gewesen, hat eine Frau gesagt, und dass es eben schwer ist, sich zu entscheiden, wie man jetzt wählen soll. Konnten eure Hörer das jetzt noch genauer begründen?
Naja, also es gibt natürlich schon Leute, die genau wissen, was sie wählen, aber es gibt eben auch eine Gruppe von Unentschlossenen. Und bei denen gibt es eigentlich zwei Dilemmas. Also das erste ist wohl, dass viele von denen einerseits eine Wiederholung der Großen Koalition verhindern wollen, weil man in der Vergangenheit gesehen hat, da ist viel herumgewurschtelt worden, wie man in Österreich sagt, und da sind dann Kompromisse herausgekommen, wo keine Seite so richtig zufrieden war. In den letzten paar Jahren war es dann in Österreich auch so bei der GroKo, dass dann alles im Argen war und irgendjemand hat die Koalition dann aufgekündigt, die eine oder die andere Seite. Und ja, viele haben davon jetzt einfach die Schnauze voll und egal, welcher politischer Couleur sie angehören. Und das zweite Dilemma ist dann eben, dass das eher linke Lager auch keine schwarz-blaue Koalition will. Also der CDU-Schwesterpartei in Österreich, kann man sagen, mit Sebastian Kurz. Und HC Straches FPÖ, also der Rechtspopulisten, will. Und viele sagen eben, es gab mal schon eine schwarz-blaue Koalition. Die haben ja ziemlich viele Trümmer zurückgelassen sozusagen und viel falsch und kaputt gemacht. Und unter den Leuten, unter den eher Linken, gibt es eben einige, die jetzt eher taktisch wählen wollen und vielleicht SPÖ wählen deswegen, aber eben auch immer noch viele Unentschlossene.
Welche Hauptwahlkampfthemen werden denn eigentlich bei euren Hörern diskutiert? Was sind so die Themen, die die Leute sehr umtreiben?
Ja, Hauptwahlkampfthema war zum einen das Flüchtlings- und Migrationsthema, das war ganz groß. Aber auch öffentliche Sicherheit ist recht breit diskutiert worden. Und dann gibt es natürlich die alten Kassenschlager, Arbeitsplätze und auch die Bildung ist zumindest gestern in der letzten finalen Diskussion zwischen den 5 großen Parlamentsparteien und der Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien breit diskutiert worden. Es ist jetzt schwierig zu sagen, welches Thema da jetzt letztlich entscheidend ist für die Wahl. Aber mein Eindruck ist, dass das Thema Migration und Flüchtlinge, ja, oft auch damit verbunden, die öffentliche Sicherheit die Menschen schon noch sehr bewegt. Und das könnte vielleicht irgendwie so ein Dealmaker sein oder entscheidend sein am Ende.
Du verfolgst ja den Wahlkampf natürlich jetzt auch schon einige Zeit. Welche Bilanz ziehst du jetzt bis jetzt? Ihr wählt am Sonntag, ist ja nicht mehr lange hin.
Ich finde, dass man sich ein bisschen ein Beispiel in Deutschland nehmen sollte und einen oder zwei Gänge zurückschalten sollte, weil in Österreich ging es im Wahlkampf schon ziemlich heftig zu, der Ton war ziemlich rau und manche Parteien verklagen jetzt einander wegen gewisser Aussagen oder auch wegen fragwürdiger False-Flag-Seiten gegen und für Kandidaten auf Social Media. Da gab es so eine Affäre, Silberstein-Affäre, vielleicht habt ihr das mitbekommen.
Das ist diese Affäre rund um die Sozialdemokraten in Österreich, ne?
Richtig, genau. Da gab es Seiten für und gegen Sebastian Kurz und die wurden angeblich von jemandem aus der SPÖ in Auftrag gegeben. Aber das ist jetzt eben Gegenstand von Prüfungen, von gerichtlicher Prüfungen und da muss man jetzt schauen, wer tatsächlich die Verantwortung trägt.
Also das heißt, was ist deine Bilanz jetzt?
Meine Bilanz, ja, es war heftig. Ich habe auch den deutschen Bundestagswahlkampf ein bisschen verfolgt und da geht es schon etwas gemächlicher zu. Und ich denke mir, da könnte man sich in Österreich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Vorbild nehmen. Besonders bei den Fernsehdiskussionen. Die Menge an Fernsehdiskussionen, die es in Österreich dieses Jahr gab, war enorm. Alle privaten, alle die öffentlich-rechtlichen Sender haben Unmassen an Diskussionen im Fernsehen gehabt. Alle Konstellationen sind durchdekliniert worden und das war selbst für Politikinteressierte einfach zu viel. Ein richtiger Politik-Overkill.
Ja, und Umfrageergebnisse gibt es natürlich auch noch zur Wahl in Österreich. Also, da liegt die Partei von Herrn Kurz, die SPÖ, die ÖVP vorne mit 33%. SPÖ und FPÖ kämpfen um Platz 2 mit 23-27%. Und Grüne und Neos in einem stelligen Bereich 4-6%. Ergebnisse der Wahl aus Österreich bekommt ihr dann natürlich ganz aktuell. Das war's für uns von heute und von dieser Woche. Wir wünschen einen schönen Abend. Weiß ich nicht, was könnte man machen? Bierchen trinken, rausgehen, weggehen.
Ja.
Vielleicht alles auf einmal. Ne?
Ja.
Schönen Abend.
Tschüss.
Sonja Meschkat ist mein Name. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.